Liebe Geschwister und auch liebe Teilnehmer an den Bildschirmen zu Hause. Ich freue mich über jeden, der sich da einklingt, der heute hier anwesend ist. Ich freue mich, dass ich euch persönlich mit dem Wort Gottes dienen darf. Und ich glaube und hoffe, dass Gott mir dazu Gnade schenkt. Wie ihr gerade hier seht, es gibt drei Stichwörter, die meine Tochter gerade noch heute Morgen geschrieben hat. Netterweise, ich bin froh, dass sie so schnell das machen konnte. Mir fiel gerade ein, dass wir das gar noch nicht realisiert haben. Drei Stichwörter: Salbung, hier vorne steht Ergänzung mit diesen Puzzleteilen. Sollte das darauf hinweisen, dass das eine Ergänzung sein soll, Ergänzung und Fülle. Und alle drei Stichwörter stehen unter einem großen Überbegriff. Und ich würde jetzt mal versuchen, euch mit reinzunehmen und euch zu fragen, ob ihr ahnen könnt, was da drüber steht. Ich höre. Ja, ich sag's euch, ich verrate es euch. Es geht um Segen und genau gesagt, es geht um den Segen der Einheit. Da, wo Einheit ist, da passiert sowas. Salbung, Ergänzung, Fülle. Ich möchte jetzt zu Beginn einen Bibeltext lesen. Und das ist Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zion. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, Herr, es erfüllt uns ein Gefühl der Heiligkeit oder auch das Schauen, wenn wir dein Wort in unseren Händen haben, wenn wir vor deinem Wort stehen. Und wir bitten dich so von Herzen, deck uns dein Wort auf. Gib Gnade zum Hören und Gnade auch zum Verkündigen. Ich bitte dich darum. Amen. Psalm 133, ein poetischer Psalm, ein Psalm geschrieben vom König David, ich kann mir vorstellen, er hat ihn nicht nur geschrieben, er hat ihn auch gesungen. Es ist ein sogenannter Wallfahrtspsalm. Was sind das für Psalmen? Wallfahrtspsalmen wurden gesungen, während die Kinder Israel sich auf dem Weg machten nach Zion. Zion stand für Jerusalem, war die Stätte, wo sich die Kinder Gottes der damaligen Zeit oder die Kinder Israels sich sammelten, um Gott zu anbeten, um Gott Opfer zu bringen. Und während sie auf dem Weg waren dahin nach Jerusalem, sangen sie diese Lieder, diese Wallfahrtspsalmen wurden da gesungen. Und dieser Psalm, der sollte an die Schönheit und an den Segen der Einheit des Volkes Gottes erinnern. An die Schönheit und an den Segen der Einheit des Volkes Gottes. Und deswegen auch der Titel meiner Predigt habe ich genannt, der Segen der Einheit. Schon bereits im Alten Testament und noch mehr auch im Neuen Testament ist zu erkennen, dass die Einheit des Volkes Gottes unserem Gott, unserem Vater im Himmel, sowas von wichtig ist. So hat Jesus auch gebetet, als er noch auf der Erde war, lesen wir dieses wohlberühmte hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Und da lesen wir, wie Jesus betet. Ich bitte aber nicht für diese allein, da meint er seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir gemeint. Auf dass sie alle eins seien. Und jetzt die Messlatte, wie diese Einheit aussehen soll. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie eins seien in uns. Damit die Welt glaube, also wozu diese Einheit? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, und von dieser Einheit sprach oder spricht Psalm 133. Und jetzt, ihr Lieben, zu glauben, dass diese Einheit dem Volk Gottes damals in den Schoß gelegt wurde, dem ist ja nicht so. Israel war eine Nation von 12 Stämmen. Und die lebten in einer föderalistischen Struktur, ähnlich wie wir, und doch, glaube ich, sehr, sehr wesentlich anders. Also hierzulande ich ja schon so ein Schwabe. Schwaben können mittlerweile auch in Berlin wohnen. Und Berliner wohnen in Schwabenland. Und Hamburger in München und andersrum. Aber damals war das schon so, dass Benjamin in Benjamin war, in diesem Landesgebiet, und Juda in Juda. Und da gab es keine Mischung. Die Stämme hatten alle ihre eigene Identität. 12 Stück an der Zahl, und das gab ein hohes Potenzial an Konfliktbereitschaft. Und das lesen wir auch häufig in der Bibel, was da passiert ist. Und dennoch, die Botschaft dieses Psalmes ist eindeutig, damals wie heute, und die lautet: Der Segen Gottes fließt, also nicht tröpfelt, er fließt. Ich stelle mir da vor, einen Strom, der richtig mächtig fließt. Er fließt dort, wo Einheit ist. Und liebes Herz, wenn du gerne gesegnet sein möchtest, wenn du gerne Teilhabe einer Gemeinschaft sein willst, wo du gesegnet bist, dann die eine große Voraussetzung dazu ist die Einheit. Und es ist hochinteressant, wie es hier in dem Psalm, den ich gelesen habe, steht. Je nach Übersetzungsvariante, die Elberfelder Übersetzung sagt so: Dort, wo Brüder in Einheit zusammen sind, dort hat der Herr den Segen befohlen. Wie soll ich mir das vorstellen? Hier sind die Kinder Gottes in Einheit. Der Herr nimmt es wahr, er sieht es und sagt: Segen, komm her. Ich habe einen Auftrag für dich. Ja? Ich möchte, dass du jetzt dahin gehst, schau dir mal an, meine Kinder haben sich versammelt, sie sind völlig eins und ich möchte, dass du sie segnest. Aber weißt du wie? Volle Kanne drauf. Alles, was du hast an Segen, überschütte sie. Der Segen sagt: Soll ich nicht vielleicht ein bisschen warten? Wer weiß, was sich noch tut, ob die dann noch würdig sind dazu? Der Herr sagt: Nein, überhaupt nicht warten. Meine Kinder sind jetzt in Einheit zusammen und der Befehl gilt: Du sollst sie segnen, vollen Segen. Ja, dort hat der Herr den Segen befohlen. So lesen wir. Und dann wird uns in dem Psalm gezeigt, was für ein Segen das ist, der uns durch Einheit zuteil wird. Als erstes sehen wir, das ist ein Segen der Salbung. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. So ist der Segen. Ein wunderschönes Bild wird hier gebraucht, das Bild von einer Priesterweihe. Priester wurden gesalbt, indem ein Salböl genommen wurde und auf sie ausgegossen wurde. Der Priester kniete sich hin und dieses Gefäß wurde über seinen Kopf geschüttet. Und das Öl floss seinem Bart runter. Damals gab es noch Männer mit Bart. Und es floss weiter seine Klamotten runter bis in den Saum seiner Kleider. Das Öl in der Bibel ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und der Priester, symbolisch gesehen aus dem Alten Testament, bedeutet für uns heute die Gemeinde. Ja, das lesen wir im Neuen Testament, dass wir die Gemeinde, wir, die wir heute hier sind, wir sind Priester. Wir haben einen priesterlichen Auftrag, einen priesterlichen Dienst. Und immer wenn wir in Einheit zusammenkommen, haben wir die Verheißung, dass Öl fließt, dass der Segen fließen wird, dass der Heilige Geist fließen wird. Einheit ist die Voraussetzung, dass das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde wirksam wird oder sichtbar wird. So heißt es auch in der Apostelgeschichte, lesen wir ja nicht von ungefähr. Als der Tag der Pfingsten war, und Pfingsten werden wir bald wieder feiern, waren sie alle einmütig beisammen. Und dann heißt es weiter, und sie wurden wiederum alle vom Heiligen Geist erfüllt. Man könnte sagen, Psalm 133 hat sich dort erfüllt. Sie waren alle einmütig zusammen und was gab es? Salbung bis zum Saum, um mit den Worten des Psalmes zu sprechen. Salbung bis zum Saum. Salbung gibt es wo? Wo besonders viel Öl ist? Nein, Salbung bis zum Saum gibt es dort, wo wir in Einmütigkeit zusammen sind. Viele Christen sehnen sich nach mehr Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob du dich heute schon danach gesehnt hast, aber immerhin, ich glaube, auch du warst jemand und bist jemand, der sich danach sehnt. Mehr Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sehne mich auch sehr oft und immer wieder neu nach dieser Kraft. Nun, aus dem Wort Gottes lernen wir, dass diese Kraft dort fließt, wo Einheit ist. Und wir erkennen aber auch, wo die Einigkeit fehlt. Da zieht sich der Geist Gottes zurück. Wir haben neulich eine Predigtreihe über den Epheserbrief gehabt und da lesen wir im Epheser 4 einen Vers, dort heißt es, und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Dieser Vers ist eingebettet in viele Verse, die hauptsächlich damit sich beschäftigen, mit dem Miteinander der Christen, mit dem Miteinander der Gläubigen. Betrübet nicht den Heiligen Geist, heißt es dort. Wie können wir den Heiligen Geist betrüben? Vor allem mit der Art oder in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das Heiligungspotenzial Nummer eins ist nicht, ob wir dieses oder jenes tun dürfen. Sind nicht äußere Vorschriften. Ich meine vielmehr, das rauszulesen aus dem Wort Gottes. Das Heiligungspotenzial Nummer eins ist der Umgang miteinander. Das ist das, was Gott, unserem himmlischen Vater, so sehr auf dem Herzen liegt. Betrübet nicht den Heiligen Geist. Und im 1. Thessalonicher steht auch noch, Kapitel 5, Vers 19, den Geist löschet nicht aus. Das kann nämlich auch passieren. Den Geist auslöschen, so wie eine Kerze anpusten und aussehen. Lösche den Geist nicht aus, betrübe den Geist nicht. Die Salbung verhindern, dass sie fließt. Wodurch? Durch die Art und Weise, wie wir miteinander reden und wie wir miteinander umgehen. Im Gegenzug aber, der Geist Gottes wird freigesetzt, ihr Lieben. Salbung wird freigesetzt. Öl des Heiligen Geistes wird freigesetzt. Das Leben gewirkt durch den Heiligen Geist wird freigesetzt. Dort, wo wir wirklich miteinander in Einheit leben. Was für ein starkes Lied, dieser Psalm. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort hat der Herr Segen verheißen oder sogar befohlen. Dann spricht der Psalm, der König David, von einem weiteren Segen. Ich glaube, ich bin eins zu schnell voran oder mir fehlt da was. Ich lasse mal diese Folie stehen. Und wiederum auf ganz poetische Weise spricht er vom Segen der Ergänzung. Und das lesen wir dann dort weiter. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. So ist sein Segen. Wie der Tau des Hermons, der herabfließt auf die Berge Zion. Geografisch gesehen ist das unmöglich. Ich habe nachgeguckt im Internet, kann man ja alles gucken, wie weit ist der Hermon von Zion weg? Und man braucht, um im Auto von einem Ort zum anderen zu fahren heute, ich weiß gar nicht, wie lange man braucht, aber die Distanz ist 340 Kilometer. 340 Kilometer. Also ist es unmöglich, dass rein geografisch gesehen der Tau vom Hermon auf die Berge Zion fällt. Die sind ja nicht beieinander. Die sind weit weg voneinander. Der Hermon, eine fruchtbare Gegend, und der Berg Zion, da ist Dürre. Niemals hätte der Tau des Hermon auf die Berge Zions fallen können, sondern der Tau des Hermons fällt wohin? Ja klar, auf die Berge Hermons, da fällt er hin. Aber was unser Text hier sagt, ist atemberaubend. Er sagt, wenn wir in Einheit zusammenkommen, dann wird das Unmögliche möglich. Wenn Gottes Volk zusammenkommt, dann passiert etwas, und zwar wie der Tau des Hermons auf die Berge Zion fällt, dieses übernatürliche Phänomen, das passiert dann, wenn das Volk Gottes in Einheit zusammenkommt. Es passiert was Übernatürliches. Ergänzung ist etwas, ja, das erleben wir in jeder Beziehung, in jeder Ehe, auch in jedem Betrieb, überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, da passiert auch Ergänzung. Das ist natürlich und normal. Aber ich möchte jetzt sagen, die Ergänzung, die unter dem Volk Gottes passiert, ist übernatürlich. Die sprengt jede Art von Menschlichem. Das ist weit mehr als das Normale. Und ich erinnere an eine Bibelstelle, die finden wir in 1. Korinther 12, 12 bis 13. Da lesen wir was von einer übernatürlichen Ergänzung. Und so lesen wir, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder ein Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Ihr Lieben, das, was hier beschrieben wird zwischen Sklaven und Herren, zwischen Juden und Griechen, das ist mehr Abstand als 340 Kilometer. Juden und Griechen zusammen an einem Ort in der damaligen Zeit an einer Sache beteiligt, das war undenkbar. Die Juden waren ja so ausgerichtet damals, bloß nichts zu tun haben wollen mit den anderen, mit den Heiden, mit den Nationen. Bloß nichts anfassen wollen. Ja, gut aufpassen. Hände weg. Und die Juden, Christen, die es damals dann in der ersten Gemeinde gab, die waren ja ganz speziell. Die waren ja gläubig schon bevor sie gläubig waren, sozusagen. Bevor sie an das Evangelium glaubten, glaubten sie an den Gott, an den wahren Gott Israels. Und die hatten die Tora. Und die waren nicht so wie die Juden, wie die Heidenchristen. Ganz anders. Schwierige Sache. Juden und Griechen beieinander. Und dann Sklaven und Freien. Kannst du dir das vorstellen? Da saß dann im Gottesdienst ein Sklavenherr. Und vorne soll ein Sklave die Predigt gehalten haben. Undenkbar. Undenkbar. Aber genau das ist möglich durch Jesus. Sklaven und Herren, Juden und Griechen, Männer und Frauen, Gebildete und weniger Gebildete und Eingebildete und was weiß ich, was für Gebildete noch, Junge und Alte, alle möglichen Nuancen kommen zusammen und sind sich einig. Alle gehören zu dem einen Leib und ergänzen sich. Und der Tau des Hermon fällt. Ist das nicht ein Wunder? Das tut Gott. Das kann nur Gott tun. Tau ist Ergänzung. Tau ist etwas Erfrischendes, etwas Erquickendes, etwas Belebendes, etwas, was wir alle brauchen, etwas, was wir begehren sollen, wonach wir uns ausstrecken sollten. Ja, etwas, was wir zulassen müssen. Wir alle, wir sind der Leib Christi. Was für ein Bild. Wir alle sind Glieder an seinem Leibe. Wir alle sind entweder Teil des Ohr oder Ohren oder Augen oder Finger oder Zehen. Alle diese Glieder, die sollen sich ergänzen. Denk mal darüber nach. Denk mal an dich, wie wunderbar sich dein Körper ergänzt. Wie wunderbar sich deine Glieder gegenseitig ergänzen. Deine Hand tut Dienst deinem Kopf, wenn du dich kämmst, wenn du dich wäschst. Ist das nicht unglaublich schön, wie das alles aufeinander abgestimmt ist? Und jetzt die Frage, kann man als Gemeinde so funktionieren? So wie ein Körper. Wenn wir im Korintherbrief lesen, weiterlesen, dann erkennen wir zwei Gründe, wo es schwierig wird, dass der Segen der Ergänzung fließt. Zwei Gründe, zwei sogenannte Ergänzungskiller. Der erste Ergänzungskiller ist unser Minderwertigkeitsdenken. Ach ja, ich bin kein Leiter. Die Gemeinde braucht Leiter. Die Gemeinde braucht Menschen, die vorangehen, die eine Vision haben, die mutig sind, die fleißig vorangehen, die Ideen haben. Ich habe das alles nicht. Das bin ich nicht. Und dann kommt dieses Gefühl auf, ich gehöre demzufolge nicht dazu. Ich bin unbrauchbar. Ich bin eher so ein Konsument. Ich bin ein Nichtsnutz. Ein Pastor soll sich einmal beklagt haben bei einem anderen Pastor. Offensichtlich ging er da durch eine ganz schwere Zeit hindurch. Und er beklagte sich und sagte, du, in meiner Gemeinde habe ich mindestens 3 Blinddarme. Der andere voll irritiert und fragt gleich nach, was meinst du denn damit? Naja, sagt er, das sind Leute, die häufig gereizt sind, aber zu nichts nutzen. Ist lustig, aber ich denke mal auch sehr ernst. Das sollte so nicht sein. Das darf man voneinander nicht sagen und das darfst du auch dir selber nie sagen, dass du zu nichts Nutze bist. Du wirst gebraucht, liebes Herz, und zwar ganz dringend. Hast du dich schon mal gefragt, welche deine Position oder dein Platz ist im Leibe Jesu? Ich will kein Fuß sein am Leib des Herrn, wenn er möchte, dass ich ein Arm bin. Und ich will auch nicht Teil des Ohres sein, wenn er möchte, dass ich sein Mund bin. Ich will mich fragen, wo gehöre ich hin im Leibe Jesu? Wo ist mein Platz? Wo will er mich gebrauchen? Nicht jeder von uns ist Musiker, um dann hier vorne zu stehen, dass er von allen gesehen wird. Nicht jeder von uns ist Prediger, auch die stehen hier vorne. Auch nicht jeder von uns ist Leiter. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du kein Glied am Leibe Jesu bist. Du bist ein Glied am Leibe Jesu. Und wenn du Jesus, den Herrn, aufgenommen hast, darfst du dir dessen sicher sein. Weißt du, das ist auch das Maximum, was man an Karriere erreichen kann in der Gemeinde Jesu. Ein Glied an seinem Leibe. Wer das erreicht hat, hat schon alles erreicht. Und glaub mir, das reicht auch. Es ist wirklich voll ausreichend. Du darfst deine Minderwertigkeit heute bei Jesus ablegen. Du darfst ihm sagen, Herr, ich möchte nicht länger minderwertig sein, minderwertig von mir denken, sondern du darfst vielmehr ihn fragen, wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Was soll ich tun? Womit kann ich ergänzen? Das ist die richtige Frage. Ja, und es gibt noch einen zweiten Ergänzungskiller. Und das ist genau das Gegenteil. Der eine ist der Minderwertigkeitsergänzungskiller und der andere ist der Hochmut. Und auch das lesen wir, auch im Korinther 12, Vers 21 bis 22. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Liebe Gemeinde, Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Eine wichtige Durchsage an alle Leiter, an alle Prediger, an alle, die irgendeinen Dienst tun, den man sieht. Es ist völlig egal, wer die Tore schießt. Der Star ist immer die Mannschaft, nie der Einzelne. Der Star ist immer die Mannschaft. Ich mag diese Aussage hier von Paulus, wo er sagt, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Wenn wir Menschen treffen und sie attraktiv finden, dann bewundern wir was? Naja, meistens das, was man sieht. Die schönen Augen, die schöne Figur, die schönen Zähne. Keiner von uns hat jemals gesagt, wow, was für eine schöne Leber der hat. Oder schöne Niere. Und das könnte man sagen, ist scheinbar das schwächere Glied. Aber nur scheinbar. Du hast eine gesunde Farbe, du siehst schön aus, aber lass mal deine Leber streiken, weil du zu viel, ich hoffe, dass hier niemand drin ist, aber weil man zu viel Bier über sie gekippt hat. Und dann streikt sie. Und dann ist es aus mit dem schönen Aussehen. Wenn eins der schwächeren Glieder, der scheinbar schwächeren Glieder, in Generalstreik geht und auf sich aufmerksam macht, dann merken wir ziemlich schnell, wie wichtig die ist. Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir einmal vor Jesus stehen, und ich freue mich jetzt schon darauf, dann werden alle die scheinbaren Glieder, scheinbar schwächeren Glieder, so richtig gesagt, einen besonderen Bonus von Jesus bekommen. Weil sie haben etwas Wunderbares, Ergänzendes gemacht, was nicht offensichtlich war. Aber sie haben es gemacht. Ja, und jetzt noch eine Sache, zurück zum Psalm. Ein weiterer Segen, der in Aussicht gestellt wird. Dort heißt es, hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Leben bis in Ewigkeit. Es ist klar, ewiges Leben wird in der Bibel nicht immer befasst in der Bibel nicht immer damit, um einen nimmer aufhörenden Zustand zu beschreiben. Wenn man richtig nachdenkt, lebt doch jeder ewig. Auch wenn einige Leute das gar nicht mögen. Ja, einmal hat mir jemand im Gespräch gesagt, hör mir bloß auf, mir reicht das Leben hier, ich will gar nicht ewig leben. Und dann muss ich sagen, ja, weißt du, spätestens seit Ostern ist nicht mal der Tod mehr sicher. Ja, es gibt eine Auferstehung. Auch für die, die nicht an Gott glauben. Und ewig leben lebt jeder. Aber der Unterschied ist halt wohl der, wie wird mein ewiges Leben sein? Mit Gott oder in Gottes Ferne? Ewiges Leben nach der Bibel spricht an vielen Stellen von Lebensqualität. Lebensqualität. So hören wir auch Jesus sagen, als er zum Beispiel hier in Johannes 10, Vers 10 sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oder eine weitere Stelle, in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht also nicht um Lebensdauer, sondern vielmehr um Lebensqualität. Das heißt, Leben mit Ewigkeitsqualität. Eine Qualität, die nur er geben kann. Und diese Qualität, ihr Lieben, die finden wir dort, wo Brüder in Einheit zusammen sind. In Einheit und in liebevollen Beziehungen leben, das ist ein Hauch der Ewigkeit, ein Hauch des Paradieses, ein Hauch der unbetrübten Beziehung mit Gott. So wie damals im Garten Eden, als Gott und diese zwei Menschen in völliger Einheit zusammen waren, ohne Misstrauen, ohne Schuldgefühle, ohne Scham, ohne Schuldzuweisungen, ohne Angst, das ist Lebensqualität. Und das will Gott uns schenken. Dort, wo wir in Eintracht beisammen sind, dort hat Gott den Segen befohlen und dort gibt es Leben mit Ewigkeitsqualität. Das hat Gott verheißen. Ist das nicht begehrenswert, den Segen der Einheit zu begehren? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Möchtest du das? Hast du Sehnsucht danach? Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir so von Herzen, dass du jeden einzelnen von uns erlöst hast, jeden einzelnen gesehen hast, ausgewählt hast, gesucht und gefunden hast und erlöst hast mit deinem Sterben am Kreuz von Golgatha. Aber Herr, dein Plan war noch größer als das. Es war noch mehr darin, als den Einzelnen zu sehen, zu berufen, zu erlösen. Du willst uns zusammenschweißen. Du willst uns zu einer Einheit machen, zu einer Einheit, die einzigartig ist in dieser Welt. Jesus, und du hast gesagt, wenn ihr einander lieb habt, dann wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und du hast auch gesagt, wenn ihr eins seid, dann wird die Welt glauben, dass du von Gott kommst. Herr, und deshalb bete ich jetzt für unsere Gemeinde, für unsere Christusgemeinde hier in Steinheim. Ich bete, dass die Saat dieses Wortes in unseren Herzen aufgeht, dass ein Begehren aufgeht nach dieser Einheit, die du versprochen hast in deinem Wort. Ich bete, dass etwas Heiliges, etwas Prickelndes in uns geschieht, lieber Vater. Und ich bete, dass eine Kultur der Wertschätzung und der gegenseitigen Ergänzung in unserer Mitte stattfindet. Ich bete, Herr, dass dein Heiliger Geist in unserer Mitte wirkt, dass er wirken kann, dass dein Salböl uns berührt, dass Heilung passiert an unserer Seele, an unserem Miteinander. Ich bete dafür, dass Befreiung passiert, dass wir deine Gegenwart konkret erleben, lieber Vater. Herr, schenk uns deinen Segen der Einheit. Schenk uns diesen Segen. Amen.